Wenn Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird geschehen, ist in diesem Zusammenhang, ich bin der Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Und das, was da geschieht, das ist die Grundlage für alles andere, was folgt. Das ist wiederum eingebettet. Und Jesus redet zu ihnen und sagt seinen Jüngern, ihr seid schon rein. Er redet, dass man gereinigt werden muss, um Frucht zu bringen. Und dann fügt er sofort schon, um klarzustellen, ihr gehört zu denen, die rein sind. Weil, versteht ihr, wenn man sagt, und wer keine Frucht bringt, der wird abgeschnitten. Also die Jünger kriegen Panik. Und das wird sofort das hervorbringen, was aber an der Botschaft und an der Aussage voll vorbeigeht. Nämlich, ohne mich könnt ihr nichts tun. So, Jesus sagt, erst einmal, dann will ich sagen, also, erstmal kommt runter, ihr seid schon rein. Puh, gut. Bevor es weitergeht, bevor wir darüber nachdenken, Frucht zu bringen, erstmal, ihr seid schon rein. Ist okay? Es geht nicht darum, abgeschnitten, nicht abgeschnitten, ihr seid schon rein. Hier ist die Rede von den Seinen. Und das ist so wichtig, dass das uns klar wird und dass wir dieses Verständnis haben. Schaut mal, Kapitel 13, das ist so. Da wollte ich euch kurz hineinführen. Wir kommen gleich nochmal zu diesem Abschnitt. Jesus wäscht ihm die Füße. Und Petrus weigert sich, die Füße zu waschen. Waschen zu lassen. Immerhin an diesem Punkt wenigstens merkt er, dass es ein bisschen komisch ist. Gell? Dass er merkt, oh je, was macht Jesus da? Und dann guckt mal Vers 8. Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Das nie und nimmer. Das geht nicht, Jesus. Also ich liebe den Petrus. Das ist ein Phänomen für mich. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. Du musst gewaschen sein, du musst rein sein, um ein Teil von mir zu sein. Um in mir zu sein, musst du rein sein, Petrus. Ich muss dich waschen. Petrus merkt, schau mal, was er sagt. Hier spricht, sagt Jesus, Simon, Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Wasch mich, bade mich. Wie so ein kleines Kind in der Badewanne. Wasch mich. Also er begreift, wenn ich Anteil an Christus, nur ich kann einen Anteil an ihm haben, an dem Sohn Gottes, wenn ich rein bin. Und wenn allein die Füße nicht reicht, dann wasch mich komplett. Also das, und dann kommt Jesus und sagt, ja okay, dann müssen wir halt waschen. Schau mal, was Jesus sagt, das ist so herrlich. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen der Füße, sondern ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Das ist unmittelbar vor unserem. Ihr seid rein, aber nicht alle. Wer ist nicht rein? Vers 11. Denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagte, ihr seid nicht alle rein. Wie viele waren rein? 11 waren rein. Einer war nicht rein. Und er sagt, Petrus, es ist immer wieder wichtig, die Füße zu waschen. Aber du bist komplett schon gewaschen. Aber solange du auf dieser Erde noch läufst, man macht sie halt schmutzig. Und deswegen braucht immer wieder Reinigung. Aber vom Wesen, von deiner Stellung her, ihr seid schon rein. Das ist doch Wahnsinn, oder? Warum? Ihr seid meins. Ihr seid rein. Um Jesu Willen sind wir rein. Um des Blutes Willen, seines Erlösungswerks, ist man rein. Hier geht es nicht um, wie wird man ein Kind Gottes? Johannes 15 redet nicht, wie kommt man in Christus hinein? Da ist nie die Rede, kommt in mich hinein. Glaubt an mich und werdet gerettet. Das hat er vorher alles schon gelehrt und gesagt. Hier geht es darum, bleibt in mir. Hier geht es um das Bleiben, nicht hineinkommen. Nicht sich bekehren, wer bekehrt sich, wer nicht. Was muss ich tun, um bekehrt zu sein oder nicht? Davon ist nicht die Rede. Hier ist die Rede von einem fruchtbaren Leben zur Herrlichkeit Gottes, zur Verherrlichung Gottes. Darum geht es hier. In diesem Zusammenhang geht es hier. Wie bringen die Jünger, die er bestimmt hat, dass sie noch mehr Frucht bringen und diese Frucht bleibe. Wie kommen sie dahin? Und er unterweist sie, bevor es losgeht, er sagt, worauf es ankommt.
Das ist eine, für mich ein wesentlicher und eine komplett andere Perspektive. Je nachdem, wie wir geprägt, wie wir erzogen, wo wir herkommen, ich staune darüber. Ich habe einen Großteil meines Christsein-Lebens, selbst das Neue Evangelium, Neues Testament, selbst die Evangelien gelesen und mich permanent verurteilt gesehen. Also versteht ihr was? Das ist eigentlich Katastrophe. Da ist die Offenbarung der guten Nachricht und ich sehe die nicht. Die, für mich ist es keine gute, nämlich eine schlechte. So, dabei, und das, was in Johannes 15 steht, hier geht es nicht um unser Gläubigwerden. Jesus sagt schon in Kapitel 13, ihr seid schon rein. Macht euch keine Sorgen. Ich muss immer wieder euch waschen. Ich muss euch die Füße waschen. Das ist notwendig. Aber ihr seid schon rein. Das ist doch eine gute Nachricht, oder? Und nur das ist das Entscheidende. Sonst habt ihr keinen Anteil an mir. Das brauchen wir. Also zurück Kapitel 15. Oder vorwärts. Also jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er. Vers 2, gell? Die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Also das ist die Ausgangssituation. Ihr seid rein von eurer Stellung und der Vater muss jetzt mit euch etwas tun oder an euch, der Weingärtner muss arbeiten, dass ihr noch mehr Frucht bringt. Wer muss arbeiten? Danke. Der Vater. Der Vater muss arbeiten. Wer muss nicht arbeiten? Ja, das traut man sich gar nicht zu sagen, gell? Wie, wir müssen nichts tun. Wisst ihr, wie man es anders übersetzen kann, bleibt in mir. Das ist übrigens, was du und ich tun musst, um Frucht bringen zu können. Ruht in mir. Bleiben. Darf ich so sagen, setzt euch mal hin. Ich habe dieses Bild neulich gehört, ich habe es in meinem Seminar, ein paar waren dabei, am kürzlichen Seminar vor kurzem, Altes Testament, aber ich habe es da kurz erzählt, ich finde es einfach amüsant. Habe ich selbst von einem Prediger gehört, musste schmunzeln. Er hat dieses Bild gebraucht, was ich schön fand. Das in zu einem Dienst geflogen ist. Und in ein Flugzeug, mit dem Flugzeug irgendwo hingeflogen ist. Und dann macht er dieses. Ihr seid schon alle mal geflogen? Oder ihr kennt das Ding, das man Flugzeug nennt. Ihr versteht das Prinzip, wie das Ganze dafür. Man setzt sich da rein. Und dann sitzt man drin und dann startet das Flugzeug und dann hebt man ab und kriegt ein bisschen Kribbeln im Bauch und dann fliegt man und genießt den Flug und wenn man landet, dann steigt man aus und dann ist man an einem anderen Ort. So, und wir sagen, wir fliegen nach Griechenland. Ich fliege nach Thailand. Ich fliege in die Türkei, keine Ahnung. Und wenn wir das sagen, dann meinen wir nicht, dass wir dann in den Cockpit steigen oder dass wir die flattern oder dass wir, stellt euch vor, ihr geht eben da hinein in das Flugzeug und setzt euch hin und werdet nervös und denkt, hey, ich muss irgendwo in Griechenland ankommen. Und dann geht ihr in den Cockpit und sagt, okay, darf ich mich daneben setzen und was muss ich tun? Kann ich etwas helfen? Kann ich etwas machen? Brauche ich noch Hilfe? Wie würden Sie uns angucken? Ab zurück, was hast du hier zu suchen? Ja, aber irgendwas muss ich ja tun. Einfach so, das geht doch gar nicht. Und der Pilot und der Co-Pilot und die Stewardess, alle würden sagen, setzen Sie sich hin. Sonst rufe ich. So, setzen Sie sich hin, schnallen sich an, lehnen sich zurück. In 2-3 Stunden, je nachdem, wohin, sind Sie dann da. Deine und meine Aufgabe ist, mich hinzusetzen, aus dem Fenster zu schauen, die Aussicht zu genießen und sich daran erfreuen, dass dich jemand dahin bringt. Und dann kommen wir an und sagen, hey, ich bin geflogen. Ich bin geflogen. Und wenn wir das sagen, wissen wir eigentlich, ich bin gar nicht geflogen. Also ich bin geflogen worden. Ich bin nicht selbst geflogen. Dieses bleibt in mir heißt, erstmal, was ist die Voraussetzung, um zu bleiben? In ihm sein. In ihm sein. Und wenn man nicht in ihm ist, nicht ist, dann kann man nicht bleiben. Aber Frucht bringt man nur, wenn man bleibt. Wenn man nicht bleibt, gibt es keine Frucht. Wenn man nicht im Flugzeug bleibt, kommt man nicht an. So, man muss da drin bleiben. Aber man muss in diesem Flugzeug sein, das ist das Entscheidende. Um zu bleiben, muss man nicht. Jesus redet nicht hier, kommt in mich hinein, sondern er redet von bleib. Das heißt, sie sind? Die sind schon drin. Sie sind schon drin. Ja gut, Petrus ist ja schon drin und Johannes ist auch drin. Auch Judas wissen wir. Aber die sind drin. Aber woher wissen wir, dass das uns hier gilt? Dass wir auch drin sind. Geht mal mit Kapitel 17. Das herrlichste Gebet, das wir überliefert bekommen haben. Das ist von Jesus, er redet mit seinem Vater. Das ist so, so gewaltig, so tief. Und er redet so herrlich davon. Er sagt, Papa, weißt du was? Ich habe echt ein großes Anliegen. Ich würde gerne, dass Sie, wenn Sie diese Reise antreten, dass Sie bei mir wirklich auch ankommen. Ich würde gerne, dass du dieses Flugzeug bewahrst. Ich würde gerne, dass du genug Sprit gibst. Ich würde so gerne, dass du den gescheiten Pilot reinsetzt. Ich würde gerne, dass die jetzt dahin kommen, wo ich jetzt bin. Das ist, er will das. Schaut mal in Vers 24. Das ist so gigantisch. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin. Ist das nicht der Hammer? Jesus sagt, Papa, ich will, dass sie bei mir sind. Ich gehe jetzt voraus, sie müssen nachkommen. Und bitte, kannst du dafür sorgen, dass sie ankommen. Ist das gut? Und dann sagt er, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Damit sie sehen, wo ich bin, damit sie sehen, wer ich bin, damit sie sehen, was ich für eine Herrlichkeit hatte, bevor ich in diese Welt kam. Damit sie so eine Freude bekommt, die unfassbar groß ist. Ich will, dass sie mich sehen. Weißt du, bis jetzt haben sie mich noch nicht so gesehen, wie ich eigentlich wirklich bin. Nur schattenweise, nur verhüllt. Ich will, dass sie meine komplette Herrlichkeit sehen. Und dann, das ist das Gebet. Und deswegen sagt er immer, Papa, bewahr sie, bewahr sie, bewahr sie, bewahr sie, bewahr sie. Bitte bewahr sie, bewahr sie, bewahr sie. Bewahr die, die du mir gegeben hast. Die meinen, bitte bewahr sie. Sie sollen ankommen. Und jetzt, dass es nicht nur die Aposteln sind, die er ihm gegeben hat. Schaut mal in Vers, ich lese ab Vers 12, okay? Kapitel 17, Vers 12. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet. Und keine von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens. Damit die Schrift erfüllt werde. Also merkt ihr, wie immer wieder der Judas erwähnt wird. Damit es klar ist, Freunde, der ist deswegen nicht dabei, was von Anfang an klar war. Das ist keine Katastrophe, er ist nicht abgerutscht, er ist nicht, ja, Jesus hat es nicht hingekriegt. Das ist Gottes Plan. Das ist ein Ratschluss. Vers 13. Jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind. Wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst von dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Reinige sie. Mach bitte das, dass sie ankommen. Heilige sie. Vers 18. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie geheiligt seien durch die Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Wer sind diese? Ja. Yes! So, es ist nicht nur auf die 12 begrenzt, sondern Jesus bittet auch für die, die an ihn durch ihr Wort, das heißt durch ihren Dienst, durch die Verkündigung, die mit der Apostelgeschichte dann begangen und bis hierher angekommen ist, damit auch die das Gleiche haben. Das gilt dir und dir genauso. Jesus bittet sogar für dich und für mich in diesem Gebet. Wahnsinn, gell? Also, das gilt dir und mir. Jetzt, die Voraussetzung ist, dass wir in Christus sind. Wie kommen wir in Christus hinein? Durch Wiedergeburt. Und das bedeutet? Von neuem geboren. Ich will auf etwas hinaus. Wie kommen wir in ihn hinein dann durch die Wiedergeburt? Wie? Durch Glauben. Also müssen wir nur glauben, dann kommen wir in Christus hinein. Voll gut, alles gut. Können wir aus uns heraus in ihn hinein? Das ist doch fies. Das ist ein Gnadengeschenk. 1. Korinther 3. 1. Korinther 3. Nein, 1. 1, 1, 1. 1. 1, 30. 1. Korinther 1, Vers 30. Also, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus seid, der uns geworden ist zur Weisheit von Gott, Ungerechtigkeit, Unheiligkeit und Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wie kommen wir in Christus hinein? Durch ihn. Selbst das liegt ja nicht an uns. Das ist etwas, was er für dich und an dir macht. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus seid. Es ist Gott, der uns in Christus hineinversetzt. Der uns hineinpropft. Du kannst es aus dir heraus nicht tun. Das ist das Werk des Vaters. Was sollen wir tun? Ja, eins müsst ihr tun. Glauben. Nein. Es gibt nur, dass Gott muss es wirken. Er macht es. Er versetzt uns in Christus hinein. Das ist seine Gabe. Das ist sein Geschenk. Und wer in ihm, in diesem wahren Weinstock ist, was passiert dann? Dann kommt Frucht. Die Frucht kommt aus ihm, weil wir in ihm hinein. Jetzt darf ich dir eins sagen. Wenn das in deinem Herzen einen Widerhall findet und Glauben, dann wird das nämlich Frucht hervorbringen. Das ist es. Allein die erste Aussage ist, die wir in ihm bleiben, heißt das. Was bedeutet das? Schützen. Diese Wahrheit, dieses Wort bewahren. Und nicht sagen, ja, ist schon gut, aber irgendwas muss ich doch tun. Nein, du kannst nichts tun. Jesus illustriert das an, jetzt passt es zu unserer Frauenfreizeit, Martha und Maria, gell? Sie hat das Bessere gewählt. Sie hat sich zu seinen Füßen gesetzt. Das ist Ruhen. Sitzen ist Ruhen. Darf ich so sagen, wenn du immer noch rummachst und aktiv bist und versuchst, dann du bist dann noch nicht zur Ruhe gekommen. Und das Angebot steht, hock dich hin. Setz dich hin. Was hat Jesus am Kreuz gesagt? Es ist vollbracht. Glaubst du das? Dass alles, was der Vater von dir verlangt, alles, was der Vater von dir wünscht, alles, was der Vater von dir fordert, alles Jesus Christus für dich getan hat. Und deswegen du nichts tun musst. Deswegen darfst du ruhen. Das ist, was es heißt, in ihm. Annehmen, bewahren. Kapitel 15, Johannes wieder zurück. Schaut mal, Vers 4. Bleibt in mir und ich in euch. Das ist es. Bleibt in mir. Das Bild mit dem Flugzeug. Bleib sitzen. Renn nicht permanent raus und ey, ich muss noch helfen beim Tanken. Ah, die Koffer muss man noch einladen. Die kriegen das nicht hin. Ich muss noch in den Tower und die Navigation und den Kurs eingeben. Ich glaube nicht, dass sie das hinkriegen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dann ankomme, wo ich hin will. Vielleicht fliegen sie mich woanders hin. Sind meine Koffer wirklich da? Klärt man runter in den Lagerraum und sucht man. Okay, Koffer sind da. Okay. Bist du dir sicher? Und dann kriegen wir wieder runter. Wenn man es oben ist, man schon anfängt zu zweifeln. Vielleicht haben sie falsch vielleicht umgeräumt. Bleibt in mir. Aber die Reihenfolge ist doch interessant. Bleibt in mir und ich in euch. Gell? Kommt Jesus erst in uns, wenn wir in ihm bleiben? Ist komisch, oder? Ist es, bleibt in mir, wenn ihr in mir bleibt, dann bleibe ich auch in euch. Und wenn ihr nicht in mir bleibt, dann bleibe ich nicht in euch. Was meint Jesus, wenn er sagt, bleibt in mir und ich in euch? Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Das ist schockierend, aber das ist die Wahrheit. Die Rebe kann aus sich selbst keine Frucht bringen. Wenn ihr darüber nur nachdenken, bitte, bitte nur diesen Gedanken mitnehmen. Ringt damit, ob ihr das glaubt oder nicht, ob ihr das annehmt oder nicht, dass die Aussage ist, ihr könnt aus euch keine Frucht bringen. Das ist sehr demütigend, finde ich. Weil wir in uns irgendwie denken, ja, ich weiß schon, ich bin schlecht und die Menschen sind schlecht und verdorben, aber so schlecht ja auch nicht und so. Das anzunehmen, Jesus macht eine ganz klare Aussage, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis des Fruchtbringens. In Christus bleiben. In ihm bleiben. Jetzt ist die Frage, was bedeutet in ihm bleiben? Habe ich schon ein bisschen darüber geredet. Was bedeutet er in uns? Um was geht's hier? Jetzt schaut mal Vers 7 nochmal mit mir. Jetzt kommen wir näher unserem Thema. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Was haben wir gelernt? Bleibt in mir. Was bedeutet das? Im Glauben ruhen. Sich in dem Erlösungswerk, in der Wahrheit, dass er alles vollbracht hat. Ich in Christus. Das genügt. Ihr kennt einen meiner Lieblingsillustrationsbilder mit der Bibel? Das bin ich. Das ist Christus. In ihm. Das ist in ihm bleiben. Alles, was mit der Bibel passiert, passiert mit diesem kleinen Büchlein. Fertig. Das Büchlein muss sich nicht anstrengen, um von da jetzt nach da zu kommen. Muss es nicht. Wenn es außerhalb wäre, dann passiert das und dann, oh, ich glaube. Frustriert, weil irgendwie nur schneller. Der Punkt ist, die einzigste Möglichkeit, an den gleichen Ort zu kommen, wo diese Bibel, und das ist Jesus in Buchstaben, ist in ihm zu sein. Und das ist das Geheimnis. Durch den Glauben oder im Glauben, den uns geschenkt ist an seinen Sohn, im Empfang des Heiligen Geistes werden wir in Christus hineingetauft und werden ein Teil von ihm. Eine Wahnsinnserkenntnis. Wir werden ein Teil von ihm. Das heißt, wenn ich ein Teil von ihm bin, in ihm bin, dann ist alles, was mit Christus passiert, passiert mit mir auch. Und wenn er ankommt, dann komme ich an. Warum? Ja, weil ich mich so bemüht habe, weil ich hier drin permanent laufe. Nein, der einzige Grund, weil dieses Buch dahin kommt, darum komme ich mit. Das ist die einzige Grundlage. Wer in Christus ist, kommt an, weil er in Christus ist. Darum ist es so wichtig, das bleibt in mir. Wenn ihr da bleibt, dann müsst ihr euch nicht um die Frucht Sorge machen. Das ist der Job von meinem Vater und mir. Euer Job ist, nehmt's an. Ruht euch aus. Setzt euch hin. Das ist in unseren Aktivitätsgemeinden keine gute Botschaft. Dann kriege ich Ärger von den Pastoren und Leitern und Ältesten. Ja, was erziehst du dir für was für? Hey, wir haben so viele Dienste, so viele Aktivitäten. Der Punkt ist, wir müssen permanent Bede machen, spenden und arbeiten und Mitarbeiter und schlechtes Gewissen. Oh, weißt du was? Und Lohn und keine Ahnung und dann bis sogar Verlierbarkeit des Heils und wenn wir nicht für Jesus uns aufopfern, wir auch all das. Und wir meinen, dass das hilft, um anzukommen, die Motivation aufrechtzuerhalten. Es gibt keine größere Kraft und Freude und um uns wird keine größere Quelle der Frucht als das Ruhen in Christus. Dieses Ankommen, angekommen sein. Es ist vollbracht. Das ist das Erste. Und darum redet Jesus zuerst, bleibt in mir. Und jetzt redet nicht, dann komme ich zu euch. Wir schauen uns das, was das bedeutet. Sondern, wenn ihr nicht in mir seid und nie in ihm ruht, dann könnt ihr könnt ihr keine Frucht bringen, ihr werdet euch abstrampeln. Und ich, jetzt guck mal, ich glaube, dass wir als Christen das, genau das hinkriegen. Dass wir, obwohl wir in ihm sind, permanent, permanent laufen. Und irgendwann mal ausbrennen. Irgendwann mal kraftlos werden, weil wir ständig aus unserer eigenen Kraft mit guten Vorsätzen, mit ehrlichen guten Vorsätzen für etwas Gutes zu tun, einfach müde werden, weil wir es nicht hinkriegen. Und wisst ihr, warum uns Jesus laufen lässt? Damit wir müde werden. Denn wenn wir müde werden, dann darf ich mal sitzen. Ja klar, darfst du sitzen. Echt, ja, darfst du sitzen. Wirklich, ich muss nicht. Nein, du kannst dich echt mal hinsetzen. Hättest schon lange tun können. Ja. Er bringt uns dazu, dass wir merken, hey, wir können gar nicht mehr. Sagt er, endlich bist du an dem Punkt, wo ich dich haben wollte. Das war bei mir 22 Jahre lang. Habe ich versucht, aus wirklichem tiefsten Herzen, deswegen liebe ich Petrus und verstehe ihn so, ich wollte echt für Jesus alles tun. Für Gott alles eigentlich tun, für Gott. Ich wollte ein gutes Leben führen. Und ich bin so bitterlich gescheitert und ich war so am Ende, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Dann kam die Erkenntnis, was Jesus für mich ist. Vor ungefähr einem Jahr war das, war ich körperlich und geistig wirklich echt am Limit. Ich bin von einem Predigtdienst aus dem Schwarzwald nach Hause gefahren und ich sage, ich kann nicht mehr. Herr, wenn du jetzt nichts gibst, ich höre auf. An dem Punkt will Gott mich haben. Ich sage, Hilde, du musst auch nichts mehr. Kommt zur Ruhe. Das war dann die Zeit, wo ich dann das lesen durfte und begreifen musste. Er bringt uns immer wieder an den Punkt, um uns zur Ruhe zu bringen. Und das ist das Werk des Vaters. Er reinigt die Rebe, dass sie Frucht. Er macht ein Werk an uns. Er zeigt uns unsere Motive auf, er zeigt unser Fleisch auf, er zeigt unsere Selbstsucht auf. Selbst in Dingen, die wir für Gott tun, tun wir so viel doch für uns selbst. Das zeigt sich daran, wie wir miteinander umgehen. Denn wir tun das, finden uns gut. Sehen wir den anderen tun, werden wir neidisch. Und dann, wenn unser Werk für Gott funktioniert, sind wir so glücklich, funktioniert das Werk eines anderen für Gott. Da stimmt etwas nicht. Gott kann die doch nicht segnen. Das geht gar nicht. Dann merken wir, wie wir neidisch darauf werden, wie auf einmal, ich sag's so, dann andere Gemeinden wachsen, wieso wächst unsere nicht? Und dann merken wir, wie viel von uns gar nicht die Frucht ist, von denen wir dachten, das ist die Frucht des Geistes. Das ist sie definitiv nicht. Dieses Geheimnis, Gott nimmt uns in ihm hinein und er beginnt uns erstmal diese Wahrheit vor Augen zu führen, uns das zu lehren, es uns zu zeigen, es uns zu beweisen, sagt, du bist jetzt in mir, du kannst zur Ruhe kommen. Das ist das Erste. Das ist das Erste. Und dann sagt er, dann und ich in euch. Und nicht, die Reihenfolge ist nicht, ich in ihr in mir und dann komme ich zu euch sozusagen, sondern das sind die beiden Dinge gehören zusammen. Ich, beides muss geschehen. Wir in Christus und Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Er muss genau... Ich in ihm bedeutet, ich darf ruhen. Ich darf mich zurücklehnen. Ich muss nichts machen, um mir irgendetwas vor Gott, eine Leistung, ein zu verdienen. Glaub mir, in dem Moment, wenn Gott dich sieht und du in Christus siehst, schaut mal, was sieht er dann? Christus. Und weißt du, welche Gedanken er dann über dich hat? Hey, die muss aber sich ein bisschen noch anstrengen. Seine Gedanken sind, das ist meine liebe Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Weil er diese rosarote Jesu-Brille aufgezogen hat. Das ist die Wahrheit. Wir sind in Christus und so behandelt er uns in Christus. Außerhalb von Christus. Weil katastrophal. Da müssen wir uns behandeln, wie wir sind. Und dann war es das. Hey, dann würde er nämlich mit uns so umgehen, wie mit Jesus umgegangen ist. Denn er hat Jesus gesehen, dann hat er dich gesehen. Und darum muss Jesus sterben. In Christus ist bleiben, ausruhen. Jetzt ist aber das andere ist Christus in uns. Das ist unsere Kraft. Wir in Christus ist unsere Ruhe. Christus in uns ist unsere Quelle der Kraft. Denn das oder der, der in uns die Frucht schafft, das Wasser, das die Trauben füllt, das ist sein Geist in uns. Das ist das Wasser, aus dem Strömen lebendigen Wassers fließen werden. Es ist sein Geist. Er sprach von seinem Geist, die bekommen, die an ihn glauben, wie die Schrift es sagt. So, in uns, wie Christus in uns, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Das macht die Fackelträger. Thomas, Major Thomas, ist das seine, das ist seine Erkenntnis schlechthin. Dafür steht diese Bewegung, dieses, das was du brauchst, ist ihn in deinem Leben und er muss deine Kraft sein. Also er muss durch dich leben. Dieses Leben kommt vom Vater, der sorgt dafür, geht in den Weinstock in Christus, kommt hinein in die Reben, in uns und dann auf einmal kommt durch uns Frucht. Und wenn das passiert, alle sagen, meine Güte, was ist das für ein herrlicher Weingärtner? Der hat es ja drauf. Aus so einem krummen Ding so was Köstliches zu schaffen. Und nicht sagen, boah, was ist für eine Traube. Die hat es drauf, die hat es echt hingekriegt, so zu werden, wie sie ist. So, das ist so wichtig. Ich in mir, ich in euch, ihr in mir, ich in euch. Jetzt ist es, wie ist Jesus in uns? Schaut mal Vers 7 nochmal. Wenn ihr mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Hier geht es nicht, dass der Geist zu uns kommt und wir wiedergeboren werden. Hier geht es darum, wie kommen wir an die Kraft, die uns die Frucht hervorbringt. In seinem Wort bleiben. Andersrum, sein Wort in uns muss bleiben. So, das ist besser. Hier sagt Jesus nicht die Reihenfolge, ich werde erst zu euch kommen, wenn ihr in mich hineingekommen seid, sondern wenn ihr in mir zur Ruhe kommt und wenn ihr meine Worte in eurem Herzen bewahrt, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und das wird euch gegeben. Wenn meine Worte in euch bleiben, das heißt, wenn das, was in der Bibel als Verheißung steht, wenn es in euch bleibt, wenn ihr das fest in euren Händen festhält, wenn ihr das nicht vergesst, denn wenn wir das vergessen, dann fangen wir an zu tun. Glauben, dass wir in Christus sind, glauben, dass er in uns ist, dass uns die Quelle allen Lebens zur Verfügung stellen, dass wir an dem angepropft sind, der direkten Kontakt in den Himmel hat. Da kommt die Ströme des lebendigen Wassers her und wir dürfen an diese lebendige Quelle. Kommt zu mir alle, ihr unbeladen seid. Und wer es dürstet, er komme zu mir und trinke des Wassers des Lebens gegen eine Leistung, gegen ein Werk. Umsonst. Aber komm zu mir. Denn ohne mich, all diese Wasser, Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie viel könnt ihr tun? Ganz ehrlich, wie viel habt ihr getan? Wir können eine Menge tun.
Bis zum Ufer.
Sorry. Wir können eine Menge tun. Und wir tun eine Riesenmenge. Wir rackern uns ab. Warum sagt ihr Jesus, aber ohne mich könnt ihr nichts tun? Hey Jesus, guck mal, wie viele Menschen tun Dinge ohne Jesus. Wieso geht? Von was redet Jesus? Er redet von den Dingen, die wir ohne ihn nicht tun können. Er redet nicht, dass ihr nichts tun könnt. Wir können eine Menge. Aber er redet von den Dingen, von der Frucht, die bleibt, die Gott verherrlicht. Und von dieser Frucht, die könnt ihr aus euch heraus nicht bringen. Ihr könnt alles Mögliche tun. Aber das, was Gott verherrlicht, könnt ihr nicht aus euch. Und das könnt ihr nicht tun. Es sei denn, ihr bleibt in mir und ich in euch. Mein Wort. Es geht um die Frucht des Geistes. Solange man mich lieb anschaut, habe ich kein Problem mit dem. Ich kann ihn lieben und ihn annehmen.
Wenn er aber mich anfängt zu hassen und mir sagt, hey, du bist hässlich, dann schwindet ein bisschen meine Liebe. Und dann kommen andere Dinge. Und auf einmal merken wir, dass die natürliche Liebe, die wir für alle Menschen haben, das ist keine große, das hat Gott so gemacht in dem Fleisch. Man kann lieben, aber in dem Moment, wo auf einmal wir die Feinde lieben sollen, wie geht das? Wie kriegst du das hin? Ich krieg's nicht hin. Jetzt weiß ich, was ich dann tun muss, gell? Ich will bitten. So, wie kann ich das tun? Ich brauche ihn. Ich brauche seine Liebe. Ich brauche seine Kraft. Ich brauche seinen Geist. Ich kann es nicht. Ohne mich kriegt ihr es nicht hin, diese Liebe. Die Liebe, die ich für die Welt gebracht habe. Wie kann ein Mensch sich für die anderen hingeben? Für die Schuld der Welt? Wie kann einer auf sich alles das nehmen? Diese Liebe ist die göttliche Liebe und die können wir nicht aus uns herausbringen. Und wir scheitern daran, weil wir, oh Mann, stehen in der Bibel steht, ich muss den Nächsten lieben und so Feinde. Okay, und wir bemühen uns, aber irgendwie stellt sich kein Gefühl ein und dann eine Katastrophe. Und dann übrigens fangen wir an zu schauspielern. Ja, dann ist unsere Liebe geschauspielt. Deswegen redet die Bibel, die Bruderliebe sei ungeheuchelt. Ungeheuchelte Bruderliebe ist das Kennzeichen eines Christen. Nicht geheuchelt. Ich habe so ein Bild vor einem geheuchelten Lächeln aus einem Film. Ja, sorry. So. Das Geheimnis ist, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und das wird euch geschehen. Wir müssen verstehen, dass dieses in ihm bleiben und er in uns bleibt, dass das was mit Christus zu tun hat. Dass er in uns ist. Sein Wort muss in uns hinein. Wenn das die Voraussetzung ist für vollmächtiges Gebet, wirksames Gebet ist, was müssen wir vorher tun, damit wir beten können? Damit sein Wort in uns bleibt. Das Wort müssen wir haben. Versteht ihr, wir müssen uns das Wort, das Wort muss man annehmen. Deswegen allein nur, darf ich sogar praktisch werden, du kannst ohne Bibel nicht beten. Du kannst ohne Bibel nicht recht beten. Funktioniert nicht. Das war die große Erkenntnis von diesem Mann. Und übrigens von dem dann auch. Die Erkenntnis war die wussten, die haben sich verpflichtet, Gott erhört Gebet. Morgens früh aufgestanden, wie der Herr natürlich, vor dem Sonnenaufgang. Teilweise um 3 und 4. Der hier genauso, wollte man nie. Auch Wahnsinn. Und da stehen sie früher auf. Und jetzt müssen sie beten, wie ist Müdigkeit und die Viertelstunde rum, bei denen war halt noch so die Zeit, und dann guckt er rum, oh nein, und gekämpft. Aber sie wollten in der Ernsthaftigkeit, wollten sie es tun. Und dann sagt er, bis er zu diesem Punkt gelangt und zu diesem Verständnis, er wird niemals in der Kraft Gottes beten können, wenn er sich nicht unter das Wort stellt. Und wisst ihr, wie er seinen Tag begann? Seine Gebetszeit mit dem Bibel, mit dem Studium des Wortes Gottes. Und dann sagt er, seitdem fehlte ihm die Zeit, weil er gemerkt hat, oh nein, schon die Zeit rum. Und aus diesem Studieren der Herrlichkeit Gottes und des guten Nachrichts Evangeliums, wisst ihr, was das in ihm bewirkt hatte? Im Geist des Gebets. Dann ging er auf die Knie, dann fing er an, Gott dafür zu danken, dann sah er die Verheißung, dann fing er dafür, sie zu bitten. Das, was er da las, bewahrte er in sich. Das Wort blieb in ihm. Und das ist, und so werdet ihr bitten. Und das löste in ihm. Und da muss man nicht unbedingt so die Hände falten oder aufstehen, das kann man alles. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sage und nehmt es nicht falsch an. Aber wenn es bei euch nur etwas auslöst, was wir jetzt gerade machen, Das machen und der Herr an unseren Herzen wirkt. Ja, dann warum? Weil ich hier rede?
Weil das Wort redet, weil das Wort uns geöffnet wird. Und wo sich das Wort öffnet, dann macht das was mit uns.
Und wenn du deine Gebetszeit aufpeppen willst, dann bete nie ohne das Wort. Nie ohne das Wort. So. Ein Punkt und ich mache Schluss für heute. Morgen früh gehen wir weiter. Schaut mal, ich lese euch Vers 9. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Was bedeutet es, bleibt in mir? In seiner Liebe bleiben. Wie bleibt man in seiner Liebe? Mindestens genauso, wie das Wort in uns bleiben muss. Das heißt, das Annehmen, dass so sehr Gott dich liebt. Bleibt doch darin, glaubt doch oder nehmt es an, dass ich euch liebe. Und schaut mal, ich habe den Vater übelst lieb und er hat mich auch übelst lieb. Und weil ich ihn liebe und er mich liebt, wisst ihr, er gibt mir alles, sagt Jesus. Alles, was ich ihn bitte, kriege ich. Wisst ihr warum? Weil ich in seiner Liebe bleibe und er in mir bleibt.
Mir wird das praktisch, gerade um die Liebe zu meinem Nächsten, wie du sagst, wird das praktisch, wenn ich diese Liebe nicht empfinde und ich möchte aber gerne diese Liebe haben, weil Jesus mir ja diese Liebe gibt, bleibe ich so lange auf dem Knie, geistlich auf dem Knie und erbete und bitte und sage, und ich gehe nicht weg, bis du mir das gibst, weil du es verheißen hast.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Weg. Das heißt, in dieser Weise, wir glauben an ihn, wir glauben, dass er uns liebt und somit wir in ihm alles haben. Und das, was wir von ihm erbeten, uns gibt. Und wir glauben an sein Wort, weil sein Wort heißt in uns, liebt einander. Jetzt gehe ich zu ihm und sage, Jesus, du liebst mich, ich liebe dich und ich will in deiner Liebe bleiben. Eigentlich habe ich das vorgehabt, morgen zu machen, aber ist gut, wir nähern das. Schaut mal Vers 10 und dann steht die Antwort eigentlich drin. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Und jetzt geht mal mit mir an Vers 17. Dies gebiete ich euch, dass ihr jetzt, wenn du willst, wenn dein Wollen ist, du kommst in Gebet und alles, was du willst, wird dir gegeben wird. Und du willst, dass du deinen Bruder und deine Schwester liebst. Was glaubst du, was dann passieren wird? Dann wird er dir Hass in dein Herz geben. Dann wird er das dir unmöglich machen. Dann wird euch gegeben werden. Wenn wir es begriffen haben, wie sehr er uns liebt, in ihm ruhen. Wenn wir ihn wirklich lieben und sein Wort in uns bleibt, nämlich was er uns gesagt hat, was wir tun sollen, was er uns Herrliches angeboten hat. Und wenn wir unsere Liebe zu ihm darin ausdrücken, dass wir das tun wollen, was er will, dass wir sagen, Jesus, ich will diese Frucht. Was glaubst du, was er tun wird? Er wird sie geben, ich verspreche es.
Das geht aber nicht sofort,
Entschuldigung. Ja, ihr Ungeduldigen. Ja, jetzt. Hätten wir nur diesen einen Vers, dann würden wir erwarten. Bitte lieben. Bam, Liebe über mich drüber und durch. Und auf einmal, die ich hasse, auf einmal, boah, die schönste Frau und Mann und alles. Nein. Was haben wir vorher gelesen? Damit ihr Frucht bringt, muss ich euch reinigen. Dann, ich sag's so, wenn du das bittest, was passiert? Nee, Jesus, aber hey, guck mal, weißt du, was dich hindert, sie zu lieben? Bam. Weißt du, was dich hindert, sie anzunehmen? Nächstes. Bist du bereit, das alles? Nee, das war ungerecht, das war fies, das war nicht fair und. Wie kann ich sie dann? Dann beginnt die Reinigung deines Herzens. Deswegen sage ich, ich verspreche euch, wenn ihr wollt, dass ihr Frucht bringen, dass euch Frucht in eurem Leben kommt. Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes. Wenn ihr das wollt, ich verspreche euch von der Schrift, es wird euch gegeben werden. Ich verspreche euch, damit ihr aber das bringt, beginnt der Weingärtner seinen Job. Er wird es tun. Und er wird dich reinigen. Er wird dich dahin bringen, dass du diese Frucht hervorbringen kannst. Er wird diese Arbeit tun. Jetzt, wenn er diese Arbeit anfängt, sagst du, oh, so habe ich es nicht gedacht. Hey, ich habe gedacht, das geht viel schmerzfreier. Ich habe gedacht, das kommt so einfach so über mich. Er macht so weiter. Und er reinigt uns. Und er macht das. Er reinigt uns. Deswegen, das ist die Stelle in Petrusbrief 1,22, der wir in den Bibelstunden sind. Unsere Seelen müssen gegen diese Wahrheit geläutert und gereinigt werden, damit wir in dieser Bruderliebe, dieser ungeheuchen Liebe überhaupt miteinander... Denn unsere Herzen sind so schmutzig. Wir sind rein von der Stellung. Aber von unserem Wandel und Denken sind wir alles andere als rein. Und das ist der Prozess des Weingärtners, damit der Saft, das lebendige Wasser ist besser, damit das lebendige Wasser durch den Weinstock zu uns kommen kann, in die Rebe, muss dieses sauber sein. Und er reinigt die Rebe, er beschneidet sie und tut, damit dieses Wasser durch kann. Das ist sein Job. Ich verspreche euch, wenn ihr das ernst meint, wenn ihr das wollt, deswegen muss man gut überlegen, was man bittet, dann passiert's. Das ist mein Zeugnis, ich bin mir sicher, ihr habt tausende Zeugnisse davon, bin ich mir sicher, und vielleicht werdet ihr euch austauschen hier, aber ich bin davon überzeugt, dass, ich kann mich erinnern, das war, Timmy war ein Jahr alt, vor 12 Jahren, ich wollte für Jesus fruchtbar sein. Ich bin gerade von der Bibelschule. Ich war so, Berge könnte ich versetzen und die Gemeindearbeit machen. Und je mehr ich das selbst wollte, merkte ich, hey, ich stehe mir da selbst im Weg. Und ich weiß, wie heute in unserem kleinen Schlafwohn-Esszimmer. Das heißt, Lilly schläft da. Ich bin auf die Knie gegangen von unserem Sofa und habe gesagt, Jesus, ich weiß, dass damit ich Frucht dir bringen kann, musst du mich reinigen. Und ich bitte dich, das zu tun. In dem Moment kam irgendwas. Ich kann es euch nicht erklären, aber es war so, ich hatte Angst gehabt, meine Augen aufzumachen, weil ich Angst gehabt habe, da steht ein Engel jetzt da. Ich habe einfach echt Schiss gehabt, weil ich merkte, hier passiert etwas, was ich nicht... ich mache dann nach, ich weiß nicht, wie viele Minuten, oder ich war, keine Ahnung, ich mache Augen auf, niemand war da. Und trotzdem weiß ich, jemand war da, ich bin schlafen gegangen. Es hatte keine 12 Stunden gedauert, denn ich glaube, in 4-5 Stunden bin ich aufgegangen und ich hatte die Sitzung mit dem Pastor oder Ältesten der Gemeinde. Und er kommt zu mir und sagt, ich kann mit dir nicht mehr arbeiten. Du bist selbstsüchtig, man kann dir nichts sagen, du willst eine russlandsdeutsche Gemeinde hier machen. Eine Anklage nach der anderen, es vergingen keine 12 Stunden und Gott hat dieses Gebet sofort erhört. Und der Prozess ging los. Und dieses Schneiden ging so weit, sie haben mich aus dieser Gemeinde rausgeschmissen. Lügen wurden erzählt. Egal. Das war so bitter. Ich war jung von der Bibelschule und dachte, und ich wusste, Gott muss mich rein. Und dann ging, und als der Weingärtner seine Arbeit anfing, boah, Missy ist gerade geboren, 3 Tage, da haben wir unsere Kartons gepackt, mussten gehen. Und ich lag auf meinem Bett und sagte, okay Herr, soll ich wieder meinen Job? Wieder zu Trumpf, Sachbearbeiter werden? Der Herr hat angefangen. Ich weiß heute, der hat das Gebet so ernst genommen. Wisst ihr was, weil ich es ernst genommen habe. Und warum habe ich es ernst genommen? Weil der Geist in mir dieses Gebet aufs Herz gelegt hat. Und der Herr hat das gehört. Und der Weg, ich sage ehrlich, ihr kennt ein bisschen meine Geschichte, dieses Schneiden hört irgendwie nicht auf. Es gibt ein paar Phasen, wo es immer ein bisschen Ruhe gibt und es so ein paar schöne Tage gibt. Und der Weinstock, die Rebe sich ein bisschen erholen darf und ein bisschen Fruchte. Aber er arbeitet. Ich verspreche dir, wenn du das willst, er wird es tun. Und wenn du aber dann merkst, was in deinem Leben alles kaputt und
schief läuft, oder dann bitte ich, vergiss nicht, dass das deine Erhörung meines Gebets ist. Dass es nichts ist, wo Gott auf einmal nicht da ist und so, sondern das ist, dass er dich dahin bringt, dass du eine Liebe zu denen haben kannst, die du sonst nicht lieben kannst. Denn er beginnt in dir, dich in sein Bild zu verwandeln. Je mehr du dich in sein Bild verwandelst, desto bekommst du die gleiche Gesinnung. Und wenn du die gleiche Gesinnung bekommst, bekommst du die gleichen Augen. Dann wirst du die Menschen so sehen, wie er sie sieht.
Aber diese Verheißung ist ja an meine Brudergemeinde und nicht an die Welt, oder?
Ja, deswegen betet Jesus auch für die Seine, nicht die Welt. Ja. Und wir haben genug zu tun mit uns erstmal. Aber interessanterweise, gell? An der Liebe zueinander wird die Welt erkennen. Das heißt, schaut mal, wir müssen uns, wir brauchen keinen Aktivismus nach außen treiben und Aktionen fahren. Was sollen sie denn essen und schmecken? Was sollen sie sich sehnen und haben wollen, wenn wir es nicht mal untereinander haben? Okay. Wir werden morgen um die gleiche Zeit noch eine Lektion machen. Und zwar, ich habe mit Absicht so lange Vorarbeit geleistet, damit keiner auf die dummen Gedanken kommt, wenn es darum heißt, nämlich, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Das heißt, auf einmal taucht in ihm bleiben, heißt Gebote halten. Wenn ich euch damit angefangen hätte, dann hätte ich auf einen Weg gebracht, dass ihr euch alle gute Vorsätze gemacht hättet hier nach dem Wochenende und spätestens bei der nächsten Freizeit zugeben ist, das hat irgendwie nicht geklappt. So, wir müssen diesen Zusammenhang verstehen von unserer Abhängigkeit zu ihm. Und jetzt müssen wir dahin kommen, was bedeutet seine Gebote halten? Was hat er geboten überhaupt? Ich verrate euch, wohin der Weg hingeht. Wenn du und ich zu ihm kommen, als in ihm, als seine, und sagen, Jesus, ich liebe dich so sehr, ich würde gern mit meinem Leben dich verherrlichen. Ich würde gern das tun, was dich und den Papa groß macht. Und wenn wir mit diesem Herzen zu ihm kommen, wisst ihr, was die Verheißung ist? Und das werde ich euch zeigen, Kapitel 13 bis 17. Dann sagt er, ich werde an euch, in euch, mit meinem Geist etwas wirken, was ihr selbst niemals tun könnt. Ich werde kommen und euch dazu befähigen. Das ist das große Thema. Der Beistand wird kommen. Der Beistand wird kommen. Der Geist, wir werden Wohnung nehmen. Ich werde euch alles lehren. Ich werde euch bei euch sein. Das ist alles, was dann in diesen Versen, in diesem Zusammenhang. Wenn wir ihn wirklich lieben und in seiner Liebe bleiben. Und wie bleiben wir in seiner Liebe? Sagen, hey, ich will das nicht tun, damit ich in dich hineinkomme oder dass ich gerettet werde, dass ich halt nicht in die Hölle komme, sondern ich will dich. Was war der größte Beweis Jesu zu seinem Vater? Er hat gesagt, Papa, was du willst, will ich auch. Und was du willst, will ich tun, weil ich liebe dich. Nicht, weil ich muss. Du hast mich echt dazu gezwungen, auf diese Welt zu kommen. Ich liebe dich und ich will das für dich. Ich will dir zeigen, wie sehr ich dich liebe. Um diese Liebe geht's hier. Um diese Liebe geht's. Und dann verheißt Jesus, wenn wir ihn so lieben, in dieser Liebe bleiben, dann sagt er, oh, dann strömt lebendiges Wasser.
Ich habe eine Frage, kann man das definieren, in Jesus bleiben, diesen Frieden auf dem Herzen?
Ja, das ist die Frucht.
Zuversicht.
Das ist Frucht. In dem Moment, wenn ich im Glauben einfach sage, also, Jesus ist mir genug. Indem ich glaube, ich muss mir keine Sorgen um meine Familie, um meine Kinder, um meine Finanzen, um mein Haus, über meinen Beruf, über meinen Mann, über meine Frau, über meine Zukunft. In dem Moment, wenn ich sage, ich bin in ihm und wenn ich in ihm bin, dann habe ich alles, es ist genug. Ich brauche mich nicht mehr zu sorgen. Dann auf einmal, boah, kommt ein Friede. Da kommt seine Ruhe hinein. Und das ist eine Freude, die Jesus dir gibt, und das ist die Belohnung. Oh, da kommt, das ist, Ich muss jetzt über etwas reden, was ich nicht beschreiben kann, aber ich hoffe, ihr kennt das. Ja, das ist so köstlich, wenn man auch inmitten von Trubel und all dem auf einmal einen Frieden bekommt. Das ist unbezahlbar. Ein Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und ich glaube, das passiert, wenn wir in ihm im Glauben annehmen, dass wir in ihm sind und glauben, dass er in uns ist. Und dann sagen, dann haben wir alles. Okay? Merkt, wir reden ja nicht immer das Gleiche. Gell? So, wir drehen uns gleich rum und um. Aber das ist alles, über das wir reden, ist die Voraussetzung, damit wir verstehen, was es bedeutet, wenn ihr alles, was ihr bitten wollt. Jetzt guck mal, wenn jemand in Christus ist, wird er irgendwas wollen, was Christus nicht will. Versteht ihr? Dass bevor man darüber, bevor Jesus sagt, was ihr wollt, dann wird doch nicht fahrlässig so ein Gutschein auslösen, einem, der nicht in ihm ist, weil wisst ihr, was er damit alles anstellen wird? Sondern um diesen Gutschein einzulösen, muss man in ihm sein. Und er in uns sein. Und wenn das ist, dann Jesus hat kein Problem, weil er weiß, dass was sie dann bitten werden, wird in seinem Namen sein. Und wenn wir in seinem Namen bitten, dann wird er uns geben, was wir bitten. Eigentlich einfach, gell? Wirklich, eigentlich ist es so einfach. Erschreckend. Wie unser Glaube. Eigentlich so einfach. Und doch so schwer. Ja. Ich bete.